Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, in dem wir uns in jeder Woche für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute für ein Thema, das sehr vielen Menschen in Deutschland unglaublich auf den Wecker geht mittlerweile. Es geht um den Diesel. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich aber gerne noch uns vorstellen. Wir haben wieder einen Gast heute, aber erstmal, mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Dann kennen Sie auch schon aus den vergangenen Folgen Carsten Knob, unseren Chefredakteur für digitale Inhalte. Hallo Carsten.
Hallo Alex. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und als Gast haben wir eingeladen heute Martin Kropp aus der Wirtschaftsredaktion, der die Automobilbranche covert und sich sehr gut auskennt in allem rund um das deutsche Produkt. Hallo Martin.
Hallo und hallo an alle, die mit den Kopfhörern jetzt zuhören.
Ja, der Diesel ist aus den Schlagzeilen gar nicht mehr wegzukriegen. Mittlerweile reiht sich ein Dieselgipfel an den Nachrüstungsgipfel. Viele Leute haben die Übersicht schlicht verloren. Deswegen mal, um uns alle abzuholen, Martin, warum gibt es eigentlich diese ganze Diesel-Thematik, Diesel-Skandal und wo stehen wir da jetzt?
Ja, man muss das ein bisschen voneinander trennen. Also die Diesel-Debatte, würde ich sagen, oder Diesel-Diskussion, manche würden auch Diesel-Debakel sagen, von dem Diesel-Skandal, also den betrügerischen Tätigkeiten, die ja vor allem VW mit den Konzernmarken Porsche und Audi sich zu Schulden hat kommen lassen. Das Kernproblem ist, die Luft in deutschen Städten, in einer großen Zahl von deutschen Städten, im vergangenen Jahr waren es 65, ist zu dreckig. Wer sagt das? Das sagt die Europäische Union. Die haben schon vor nunmehr 8 Jahren Grenzwerte festgelegt von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid je Kubikmeter Luft. Mehr darf es nicht sein. Und Dieselfahrzeuge stoßen eben, weil sie eine besondere Abgasreinigung haben, viele Stickstoffdioxide aus und sorgen dafür, dass die Luft schlechter wird und schlecht bleibt. Und das ist das Problem. Solange die Luft schlecht ist, drohen eben in den Städten Fahrverbote und das ist sozusagen die Lage, in der wir jetzt stecken.
Festgestellt wird das über Messstationen, die regelmäßig Ergebnisse liefern und dann auch dadurch, dass Gruppen Menschen vor Gericht ziehen und sagen, hier, das geht so nicht und die Gerichte dann einfach so entscheiden. Wo gibt es denn überall schon Dieselfahrverbote? Eigentlich mittlerweile ja in vielen Städten und viele Leute haben Angst, ob es sie vielleicht auch irgendwann mal ereilt.
Also das einzige Dieselfahrverbot, was es wirklich heute schon tatsächlich gibt, ist das in Hamburg. Das ist ein sogenanntes streckenbezogenes Dieselfahrverbot auf 2 Straßen, unter anderem auf der Max-Brauer-Allee in Altona liegt die, glaube ich. Das ist wirklich schon in Kraft. Es gab aber jetzt in der Vergangenheit mehrere Gerichtsurteile, unter anderem für ein Fahrverbot in Frankfurt, in Berlin, in Aachen, in Düsseldorf, in Stuttgart und ganz aktuell in dieser Woche wird es wahrscheinlich, also meiner Einschätzung nach, ein Fahrverbot auch für Bonn und Köln dann geben. Aber die sind noch nicht in Kraft. In Hamburg dagegen sind schon Dieselverbotsschilder aufgestellt worden.
Also betroffen möglicherweise am Ende sehr viele tausend Menschen in Deutschland. Jetzt hast du schon erklärt, dass diese Grenzwerte ja nicht erst gestern beschlossen wurden, dass die schon Jahre alt sind, dass auch bekannt war, dass diese Grenzwerte gelten. Die Thematik ist also nicht neu. Carsten, wer hat denn da eigentlich gepennt? Wer hat denn oder ist die Zeit einfach zu kurz gewesen, um sich darauf vorzubereiten?
Ich glaube nicht, dass die Zeit zu kurz gewesen ist. Die deutsche Politik hat natürlich größtes Interesse daran, dass die Autohersteller ihre Arbeitsplätze erhalten und auch profitabel wirtschaften können. Und die Politiker kommen den Unternehmen deshalb auch immer recht weit entgegen. Und da sind ganz bestimmt Warnungen ignoriert worden. Es ist nicht früh genug darauf gedrungen worden, zu zu überprüfen, ob diese Dieselmotoren wirklich sauber genug werden, um diese Vorgaben einzuhalten. Man hat auch sich nicht intensiv genug mit Luftreinhalteplänen in den einzelnen Kommunen beschäftigt, um möglicherweise Individualverkehr, also einzelne Menschen in einem einzelnen Auto, die die Straßen verstopfen, und damit dann eben auch die Luft entsprechend belasten, vielleicht auf öffentlichen Nahverkehr umzulenken oder halt auf wieder andere Verkehrsmittel, die irgendwie modular funktionieren. Da ist ja sehr, sehr wenig passiert in den letzten Jahren und ich glaube, man hat einfach die Augen verschlossen und ist dann da so richtig reingeschlittert und deswegen stehen wir da jetzt. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, weil da geht ja so viel durcheinander, Martin, ist natürlich nicht bei dir, aber bei uns allen, die sich sozusagen damit beschäftigen. Diese grüne Plakette, die wir da an der Windschutzscheibe haben, ne, wo so eine 4 draufsteht, das hat ja mit Feinstaub zu tun, ne, und eben überhaupt nicht mit dem, was jetzt sozusagen Bestandteil dieser Gerichtsurteile ist. Auch da, also man, und das wiederum ist was anderes als einen Euro 5 oder einen Euro 6 und einen Euro 6 Detemp. Und
genau, das hast du jetzt schon erwähnt. Lass uns darauf gleich nochmal eingehen, weil da tatsächlich ja die Unsicherheit.
Das müssen wir nochmal durchsortieren.
Genau, groß ist und auch sich viele Leute fragen mit ihren Autos, die sie fahren: entweder bin ich jetzt schon betroffen oder die sich überlegen, ein Auto zu kaufen. Welches kann ich denn kaufen? Und jetzt hast du eine Klassifizierung schon gesagt, Martin: es gibt jetzt Diesel Euro 4, 5, 6. Wer muss denn sich jetzt eigentlich gerade Sorgen machen?
Ja, es gibt ja sogar noch ältere Diesel, die dann Euro 1, 2 und 3 haben.
Die auch noch auf der Straße sind.
Die auch noch auf der Straße sind, in abnehmenden Zahlen, weil diese Autos teilweise sehr alt schon sind und eben dann irgendwann außer Betrieb gehen, weil sich die Menschen ein neues Auto kaufen, weil sie kaputt gehen, weil es einen Unfall gibt. Besonders von Fahrverboten, also es man muss halt dann immer je nach Stadt gucken, aber es gibt so eine Daumenregel, dass Fahrverbote eben ältere Dieselautos treffen. Das sind eben vor allem Euro 1 bis 4 auf jeden Fall, Euro 5 je nach Stadt ein bisschen später, und bisher haben die Gerichte auch gesagt, dass Euro 6 Diesel weiterfahren dürfen. Also das Kalkül dahinter ist eigentlich immer dasselbe. Man sagt, je höher die Zahl der Abgasnorm, desto geringer der Stickoxidausstoß. Das mag stimmen. Also Euro 5 Diesel sind stickoxidmäßig im Schnitt besser als Euro 4 Diesel. Es gibt aber zum Beispiel auch Messungen vom Umweltbundesamt, wo genau das Gegenteil bei herausgekommen ist. Okay. Das Kernproblem ist ja wirklich, was auf der Straße passiert. Und im normalen Fahrbetrieb, was da eben hinten rauskommt aus dem Auspuff. Und wenn wir jetzt sozusagen die Frage nach der Verantwortlichkeit stellen, ist es halt schon so, dass halt sehr viele Autos, die mit einem Prüfstandswert, der gering ist, beworben wurden, verkauft wurden, auf der Straße, je nachdem, wie das Fahrverhalten ist, wie warm es draußen ist, sehr viel mehr Stickoxide ausstoßen, als quasi auf dem Prüfstand notwendig. Gar nicht mit Betrugsmethoden oder durch Betrugsmethoden, sondern das ist mitunter eben auch eine physikalische Frage. Und warum ist das so? Weil die EU-Regulierung enorm schwammig ist, an die sich die Autohersteller halten müssen. Es gibt da die sogenannten Abschalteinrichtungen, die eigentlich verboten sind. Aber das Kernproblem ist halt einfach, dass es dann ein Feld aufgemacht wird für Ausnahmeregelungen, die super weit interpretierbar sind. Denn es heißt dann, Abschalteinrichtungen sind verboten, es sei denn, sie schützen den Motor oder die Sicherheit des Fahrzeugs. Und da lässt sich sehr, sehr viel rein interpretieren seitens der Hersteller. Und das führt dann dazu, dass auf der Straße mehr Stickoxide hinten rauskommen, weil die Abgasreinigung je nach Temperatur, Fahrverhalten nicht mehr funktioniert auf der Straße.
Noch ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, diese Ausnahmeregelungen und schwammigen Formulierungen sind ja sicherlich von irgendwelchen Lobbyverbänden in diese Regelungen rein verhandelt worden.
Natürlich. Also wie bei jeder EU-Regulierung gibt es natürlich die Möglichkeit der Einflussnahme, die Lobbyverbände haben, aber natürlich genauso gut Umweltschutzorganisationen.
Ja, na ja, klar, alle. Ja.
Auch jeder Bürger könnte rein theoretisch, wenn er es damals gewusst hätte, hätte er auch Anmerkungen machen können zu dieser Regulierung. Aber ja, Würde ich jetzt, also mit dem Wissen, das wir heute haben, würde ich sagen, ist das zu schwammig und bestimmt auch durch Betreiben verschiedener Kräfte.
Ja. Noch ein kurzer, nutzwertiger Hinweis, wenn ich nochmal genau wissen will, was ich eigentlich für ein Auto habe, wenn ich ganz sicher bin, wo finde ich das am schnellsten?
Am schnellsten im Fahrzeugschein. Dort wird die Euronorm abgebildet, die steht da drin. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt gerade passen, unter welcher Randnummer. Das müsste man im Fahrzeugschein einfach nochmal nachgucken.
Jetzt haben ja die Autohersteller und auch die Politik schon über verschiedene Maßnahmen gesprochen, wie sie eigentlich damit umgehen wollen. Ob dann mehr Fahrverbote kommen, wirklich umgesetzt werden, ist eine Frage. Aber es sind auch ganz andere Sachen in der Diskussion, nämlich Autohersteller bieten an, Autos zurückzunehmen, umzutauschen, wenn ich es richtig weiß. Und auch eine große Diskussion geht darum, die nachzurüsten. Wenn man dieses ganze Maßnahmenpaket sich ansieht, was sind denn da gute Ideen, die Sinn machen? Und was ist denn, und vor allen Dingen, wenn wir mal die Nachrüstungsdebatte uns ansehen, vielleicht Ideen oder eine Idee, die eigentlich von Fachleuten für schlecht gehalten wird und die aber trotzdem ja auch in dieser Woche seinen eigenen Gipfel gegeben hat mit dem Verkehrsminister Scheuer und Vertretern der Autounternehmen.
Also ich persönlich erachte als gut, dass Busse zum Beispiel, die Busflotten in den Städten erneuert werden, auch teilweise nachgerüstet werden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wenn man jetzt mal kurz von Frankfurt wegschaut in Mainz, das habe ich eben in meiner Aufzählung vergessen, gab es auch schon eine Gerichtsverhandlung und ein Fahrverbot. Und da hat die Stadt zum Beispiel argumentiert, hey, wir tun was, wir schaffen Elektrobusse an, wir schaffen neue Euro 6 Busse an und dadurch sinkt dann der reale Ausstoß auf der Straße. Zudem sieht dieses Konzept, von dem du sprichst, das Konzept für saubere Luft der Bundesregierung, auf das sie sich geeinigt hat Anfang Oktober, vor, dass Handwerkerfahrzeuge zum Beispiel nachgerüstet werden. Auch das erachte ich als gut. Denn es ist immer eine Frage, ob man eben Fahrzeuge nachrüsten kann. Da reden wir jetzt von einer begrenzteren Zahl verschiedener Modelle. Denn Nachrüstungssets, so sagen es jedenfalls die Autohersteller immer, müssen halt für jedes einzelne Modell einzeln geprüft, entwickelt und dann auch eingebaut werden. Und jedes einzelne Modell heißt nicht irgendwie VW Golf, sondern es heißt dann VW Golf Handschaltung, VW Golf Automatik, VW Golf 1,5 Liter Motor, Handschaltung und Automatik und so weiter und so weiter. Das ist eine sehr hohe Zahl verschiedener Modelle. Jetzt haben wir ja auch noch dann ausländische Hersteller. So, und da wird es schon mal schwierig, also aufgrund der schieren Zahl, sagt die Autoindustrie. Und der zweite Punkt ist halt einfach, sie sagen, es lassen sich eben maximal Euro 5 Autos nach Rüsten, Euro 5 Dieselautos, und aber eben mit einem langen Prüfaufwand, und es ist teuer und man kann nicht garantieren, dass am Ende nicht doch irgendwas schief geht und zum Beispiel die Technik versagt, der Motor stottert, anhält und man liegen bleibt.
Und bezahlen möchten das natürlich die Kunden auf gar keinen Fall, die sich die Autos gekauft haben, was man ja total nachvollziehen kann. Die Autoindustrie aber zumindest auch nicht komplett, sondern da ist momentan ja der Man verhandelt, wenn ich es ja richtig sehe, weiterhin sehr darüber, ob sich da wer wie viel beteiligt. Bis zu dem Standpunkt, dass jemand sagt, nee, wie BMW, ich möchte halt gar nicht nachrüsten.
Ja, das sind die Ausländer sind zum Teil gar nicht dabei. Ja. Volkswagen hat irgendwie ein schlechtes Gewissen und bietet hier und da irgendwie was an. Und ja, also das heißt, das Thema Umrüstung kann man, glaube ich, in der Breite ziemlich vergessen, Martin, oder? Ich denke, das kann man festhalten. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum die Politik von dem toten Gaul nicht so langsam runtersteigt, weil damit können die keinen Stich kriegen mit diesem Spiel. Ich würde mich viel stärker mal dafür interessieren, was diese Hersteller bei diesem Thema dieser sogenannten Umtauschprämien ins Schaufenster gestellt haben, weil das aus meiner Sicht da werden die Kunden hinter die Fichte geführt.
Warum?
Ja, weil da werden Rabatte in Prämien umbenannt, die es vorher auch schon gab. Ja, und dann kann man zwar toll sagen, wir haben hier ein Umtauschprogramm, weil das Wort selber ist ja auch schon, müsste man nochmal genauer analysieren. Ja, ein Umtausch ist ja eigentlich, ich gebe dir was und ich kriege dafür was zurück und muss dafür nichts dazu bezahlen. Ja, ja, also davon kann ja nicht die Rede sein. Also kurzum, ja, du fährst mit deinem Gebrauchtwagen zu dem Händler, der jetzt möglicherweise in Frage kommt. Und der sagte dann, wir zahlen Ihnen einen Betrag von X für Ihren Gebrauchten. Ja, da kann er ja schon sozusagen jetzt dann insofern ein bisschen manipulieren, als dass er dir dafür ein bisschen weniger gibt. Ja. Und dann sagt er dir, ich gebe Ihnen einen Rabatt auf den Neuwagen, den Sie bei uns kaufen. Und da ist so und so viel Umtauschprämie drin und am Ende läuft sich das auf einen Nachlass von, sagen wir mal, 21% oder so aus. Mhm. Und wer aber in dem Markt regelmäßig unterwegs ist, weiß, dass es diese prozentualen Abschläge vorher auch schon gegeben hat. Und insofern ist es eine Unverschämtheit eigentlich und ein reines Verkaufsförderprogramm. Ja, du fährst mit einem Gebrauchten, den du niemals jetzt in Zahlung gegeben hättest, zu deinem Händler, kriegst dafür einen viel niedrigeren Preis, als es ihn vor der Dieseldebatte gegeben hätte und kriegst dann halt ein neues Auto aufs Auge gedrückt und die Hersteller sind ja zum großen Teil noch nicht mal in der Lage, ihre Modellpalette nach dem neuesten Euro 6D Temp Standard auszuliefern und es ist eigentlich nur komplett blamabel. Und an der Stelle würde ich, wenn ich jetzt Andreas Scheuer heißen würde und Verkehrsminister wäre, mal dazwischen gehen und sagen, mit solchen Programmen braucht ihr eure Kunden nicht mehr abzuspeisen.
Die wiederum, um den Kreis zu schließen, mit ihren Autos deswegen zu den Autohäusern fahren und nachfragen, weil sie eben Angst haben, ob sie nicht mehr in bestimmte Städte reinkommen.
Ja, also es ist ja irgendwie, wäre jetzt für mich auch misslich, wenn ich mit meinem Auto nicht mehr zur Arbeit komme.
Absolut, ja. Das heißt also, so diese Drohung ist, ich frage das deswegen, weil wir einen Begriff auch noch klären müssen oder nochmal erklären müssen, der auch in der Debatte immer auftaucht, das ist das sogenannte Emissionsschutzgesetz, das diese Woche im Kabinett Stand eigentlich geändert werden soll. Das wurde dann aber verschoben. Martin, kannst du einmal ganz kurz sagen, was das Emissionsschutzgesetz ist, für alle, die es vielleicht zum ersten Mal gehört haben, und auch, was man da jetzt ändern wollte und wodurch man sich da eine gewisse Abhilfe erhofft in dieser Angelegenheit?
Also das Bundesemissionsschutzgesetz regelt sozusagen, wie Kommunen und Gemeinden und Städte ihre Luft reinhalten müssen. Also setzt zum Beispiel Grenzwerte. Es gibt aber dann auch noch eine Umsetzungsverordnung, die sich wiederum nah an der europäischen Regulierung aufhält, mit den, wir haben es eben ja einmal genannt, diese 40 Mikrogramm Grenzwert je Kubikmeter Atemluft in der Stadt. Und die Idee war jetzt sozusagen dieses Bundesemissionsschutzgesetz dahingehend anzupassen, dass man halt im Prinzip einen Verhältnismäßigkeitsspielraum eröffnet, ja, für die Kommunen, indem man das Gesetz ändert. Was heißt das? Das heißt, in der Änderung, wenn sie denn dann so kommt, bisher ist sie ja, wie du gesagt hast, eben verschoben, weggefallen, würde dann drinstehen, dass eben quasi, wenn in einzelnen Städten der Jahresmittelgrenzwert zwischen 40 und 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid je Kubikmeter Luft liegt, dass dort dann die Kommune dann entscheiden kann, ob sie Fahrverbote in die sogenannten Luftreinhaltepläne aufnimmt, die wiederum dafür, das ist das Regelwerk, wie die Luft, also Regelwerk an Maßnahmen, Maßnahmenwerk, wie die Luft in der Stadt sauber werden soll. So, und es gibt den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, im Prinzip ganz viele schlaue Menschen, die den Bundestagsabgeordneten helfen, Dinge zu verstehen und auch den Ministerien natürlich. Und die haben jetzt zuletzt in einer Kurzanalyse zumindest gesagt, dass es für Städte, in denen einzelne Straßen für bestimmte Dieselfahrzeuge gesperrt werden, dass da es sein könnte, dass quasi Fahrverbote immer verhältnismäßig sind, egal wie hoch der Grenzwert überschritten wird. Ja, also da wäre dann auf 40,1 Mikrogramm Jahresmittelwert immer noch eine Überschreitung und damit wären Fahrverbote für einzelne Straßen immer verhältnismäßig.
Aber ansonsten ist diese Änderung eigentlich gedacht, um einen gewissen Spielraum zu eröffnen, um Fahrverbote vermeiden zu können.
Genau, so wünscht sich das die Politik, so wünscht sich das die Bundesregierung, so wünschen sich das das Bundesverkehrsministerium und das Bundesumweltministerium, um zu zeigen, wir tun was. Ich glaube, das ist halt auch der Kernpunkt bei dieser Nachrüstungsdebatte, dass es halt viel um Symbole geht. Ja, also man hatte diese Einigung auf einen Koalitionsbeschluss, das Konzept für saubere Luft am 1. Oktober. Das war vor den beiden sehr wichtigen Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. dann es vermischt sich immer alles mit allem, aber in dem Fall ist es halt so, ich glaube, da spielt halt auch schon oder spielte damals auch die Sorge der Bundesregierung zumindest eine Rolle, dass die mal was ins Schaufenster stellen wollen. Und jetzt steht bei Herrn Scheuer die Sorge im Raum oder zumindest vielleicht auch das Bedürfnis, ich interpretiere das jetzt einfach mal so und spekuliere natürlich, weil ich seine Bedürfnisse natürlich nicht kenne, aber einfach mal zu zeigen, so, wir tun was. Wir verpflichten die Autohersteller zu einer Nachrüstung, egal ob sie jetzt technisch sinnlos ist oder technisch Sinn ergibt und egal wann sie kommt. Ja, das ist alles, es geht viel um Symbole auch in dieser ganzen Debatte und um Aufgeregtheiten
und um viel Geld.
Und um viel Geld.
Dass die Politik besorgt ist, das ließ sich jetzt im Fall von Hessen, habe ich es genau im Kopf, es wird ja vor so einer Landtagswahl jede Woche das Meinungsbild der Wähler abgefragt und da konntest du sehr schön sehen, dass nach dem Urteil des Gerichts, das zu den potenziellen Fahrverboten hier in Frankfurt führen könnte, die Umfragewerte für die beiden großen, also nicht mehr ganz so großen, CDU und SPD wirklich deutlich, deutlich nach unten gingen und das nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor war und Scheuer nimmt ja jetzt die Wahlergebnisse auch so selbst in den Mund, um halt eben den Autoherstellern zu verdeutlichen, wie sehr es brennt. Ja, also das ist schon vom Wähler getrieben. Ja, es ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, so ein Familienvan oder so ist halt in der Regel die teuerste Anschaffung, die Menschen so tätigen. Haben, ja, wenn sie am meisten zur Miete wohnen, ist es eben dieses Auto und es ist einfach nicht mehr witzig. Ja.
Was denkt ihr denn, wie die ganze Sache ausgeht? Ich möchte einmal, Martin, jetzt dich fragen, was denkst du, was aus Nachrüstungsdiskussion und Umtauschprämie, was da am Ende herauskommt. Und danach am Ende, Carsten, dich um eine Empfehlung bitten, wenn ich mir heute ein Auto kaufen möchte, ob ich dann eigentlich guten Gewissens einfach einen Diesel kaufen sollte und mich darauf verlassen kann, wenn ich die neueste Norm verwende, dass das okay ist oder ob du mir zu was anderem raten würdest. Aber erstmal, Martin, wie geht es denn jetzt eigentlich aus?
Das ist jetzt die Frage nach dem Jackpot sozusagen. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Also erstmal glaube ich, dass weitere Gerichte, es laufen noch einige Verfahren, weitere Verwaltungsgerichte in Deutschland Fahrverbote für eine ganze Reihe von Städten zumindest aussprechen werden. Was heißt es? Das heißt, die Städte sind aufgefordert, in ihre Luftreinhaltepläne, also den Maßnahmenkatalog, um die Luft sauber zu machen, Fahrverbote aufzunehmen. Das heißt noch nicht, dass dann auf jeden Fall heute hat ein Kollege gesagt, die ganze Kölner Innenstadt wird zur Fußgängerzone. Das heißt es eben noch nicht. Es wird bei jedem Fahrverbot, das sieht man auch an dem in Hamburg, Ausnahmeregelungen geben. Es gibt Anliegerregelungen, Rettungswagen, Stadtverkehr und so, die dürfen weiter reinfahren. So, das wird passieren. Die Nachrüstungsdebatte ist, das ist so ein bisschen die Jackpot-Frage, die Autohersteller stecken da in einem Dilemma. Daimler hat gesagt, wir zahlen Nachrüstung, unklar ist aber in welcher Höhe, beziehungsweise sie wollen einen Deckel haben bis zu 3.000 Euro und dann zahlen wir davon 80%, das ist zumindest jetzt der Stand heute, während wir hier gerade mit uns miteinander unterhalten. BMW sagt, wir machen es auf keinen Fall. Die Ausländer sagen, wir machen es auf keinen Fall. Also Renault, auch Opel, auch Ford, auch Peugeot, Toyota sowieso. Deswegen wird es, ich glaube, es wird vielleicht am Ende Nachrüstung geben. Dann ist aber die Frage, von welchen Herstellern? Und dann ist die Frage, wie schnell kommen die? Und das ist wirklich eines der Kernkriterien. Ich würde denken, damit eben nicht dann morgen ein Auto nachgerüstet wird und übermorgen liegen bleibt, muss da noch getestet werden. Und zumindest die Autohersteller sagen, das dauert 1,5 bis 2 Jahre. Das heißt, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Die Nachrüster sagen übrigens, wir könnten eigentlich schon heute anfangen, wenn wir die allgemeine Betriebserlaubnis für unsere Sets hätten. Aber ich denke, es wird sicher mindestens bis ins dritte Quartal nächsten Jahres dauern, bis die ersten nachgerüsteten Autos auf der Straße sind. Und dann gibt es die weitere Frage, ob das wirklich die Maßnahme ist, die dann die Stickoxidbelastung so sehr senkt, dass sie unter die Grenzwerte geht und ob nicht sowieso schon andere Maßnahmen, die jetzt anfangen und laufen, das sowieso schon auch erledigen. So.
Ja, und Carsten, wenn ich heute ein Dieselauto besitze, was nicht der allerneuesten Norm entspricht, oder ich überlege gerade, ob ich mir überhaupt ein neues Auto kaufen möchte, was würdest du mir denn raten, wie ich mich verhalten sollte eigentlich?
Ich würde dir und unseren Hörerinnen und Hörern raten, erstmal eine ganz solide Bestandsaufnahme dessen zu machen, wie ihre Mobilitätsbedürfnisse jetzt und in der absehbaren Zukunft sind. Wie viel Kilometer fahre ich? Sind die Strecken kurz oder eher lang? Ja, wie häufig fahre ich in diese Ballungszentren überhaupt rein? Menschen, die irgendwo auf dem Land wohnen und in eine Stadt, wenn überhaupt, dann sowieso nur mit dem Regionalexpress oder mit irgendwelchen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, brauchen sowieso schon mal erstmal gar nichts zu machen. Ja, die fahren einfach ihr Auto weiter und gut ist. Und andere, die in den vergangenen Jahren möglicherweise durch einen künstlich niedrig gehaltenen Dieselpreis und vermeintliche Sauberkeit der Motoren in ein Dieselfahrzeug gelenkt worden sind, was ihre Kaufentscheidung angeht, ist aber vielleicht wegen einer eher geringen Fahrleistung überhaupt nicht brauchen. Die sollten sich dann halt wirklich auch nochmal überlegen, ist nicht vielleicht ein Benziner jetzt für mich die bessere Wahl, weil ich diese ganz hohen Fahrleistungen im Jahr eigentlich nicht habe, die einen Diesel erst rechtfertigen, die ja auch in der Anschaffung sowieso teurer sind. Oder könnte möglicherweise auch, weil ich eben nur solche Kurzstrecken in der Stadt fahre, ein Elektroauto, das jetzt nicht so teuer ist wie ein Tesla ist, für mich eine Wahl sein. Und wenn ich das alles genau analysiert habe, was brauche ich da, wo wohne ich, was für Bedürfnisse habe ich, dann denke ich, kommt dabei raus, dass sehr viel mehr Leute als in der Vergangenheit sich für einen Benziner entscheiden werden, der dann wieder andere Probleme sozusagen in der Luftbelastung in der Zukunft mit sich bringen wird. Aber wir reden ja jetzt gerade mal vom Hier und Jetzt. Und dann muss man halt einfach darauf pochen beim Händler, dass man nicht irgendein vermeintlich gutes Euro 6 Angebot vom Hof bekommt, sondern es muss ein Motor mit Euro 6 D-Temp-Norm sein. Da wird man dann sich wundern, ich hatte das eben schon mal erwähnt, wie wenig Fahrzeuge einer einzelnen Modelllinie dafür zur Verfügung stehen. Es gibt nur ganz wenige, wo das vom Start weg sozusagen über alle Angebotsvarianten geht. Und beim Diesel ist es dasselbe, auch da geht es nicht ohne Euro 6 D-Temp. Und das gibt dann für, ich würde mal sagen, ganz konservativ geschätzt für die nächsten 2, 3, 4 Jahre Sicherheit. Und was danach ist, ist sowieso derzeit überhaupt nicht absehbar. Es ist eine etwas schwierige Zeit für den Autokauf. Aber wenn man mobil bleiben muss mit einem Auto, dann ist das der Rat, 6D-Temp und vorher eine genaue Bestandsaufnahme.
Herzlichen Dank, lieber Carsten. Herzlichen Dank, Martin, dafür, dass du mit Rat uns heute zur Verfügung gestanden hast und unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, und herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie uns einmal mehr zugehört haben. Das Thema wird uns, das haben Sie auch mitbekommen, jetzt auf jeden Fall erhalten bleiben. Wir werden nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben. Wir hoffen, dass es Lösungen gibt, mit denen die meisten Menschen zufrieden sind. Wenn Sie permanent wissen möchten, wie es weitergeht, dann verweisen wir Sie gerne natürlich auf alle Angebote, die analogen und digitalen der FAZ, in denen nicht nur Martin, du regelmäßig berichtest, sondern auch unsere Kollegen Holger Appel und das ganze Team von Technik und Motor zum Beispiel, wo Sie in unseren Printzeitungen, in unserem neuen F-Plus-Angebot, in unserem digitalen auf FAZ.net und in unserer Digitech-App ständig informiert werden. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.